Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir werben und stehen wollen, sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie montags abends diese Vortragsreihen im Studium Generale. Sie gestatten mir die Eitelkeit, ich wiederhole es immer so gerne, mittlerweile in der 21. Folge in diesem Semester. Wenn Sie interessiert, was vorher geschah, wir haben eine Internetseite, da können Sie mittlerweile knapp 200 Vorträge der Reihen zuvor als Podcast, als Audiodatei finden, sich auf Ihren Rechner herunterladen, ganz ohne irgendwelche Gebühren, wo gibt es das schon? Und ja, eine Menge toller Vorträge aus den letzten 10, 11 Jahren finden. Ich würde mal sagen, das lohnt sich und meines Wissens hat so etwas keine einzige deutsche Hochschule, immerhin. Ich predige es immer unserem Präsidium hier, aber wir sind halt eher eine technische Hochschule, deswegen finden Sie das nirgendwo auf der Internetseite so richtig vermerkt. Aber ich mache weiter, mal gucken, vielleicht nach der 53. Reihe oder so, falls ich da noch da bin, wird es vielleicht klappen. Nun gut, also die Werte des Westens, was haben wir uns dabei gedacht? Mit diesem Thema eine Beobachtung, die mir einleuchtend erschien in den letzten Jahren, ist, dass der Westen ein bestimmtes Image nach außen hat, nämlich das des Konsums, des Geldes, und dass danach nicht mehr viel kommt. Und ich glaube, dass das nicht klug ist, wenn wir von uns selbst nur das erzählen. Ich glaube, dass wir womöglich auch Gründe haben zu sagen, unser Wohlstand, den wir haben in den westlichen Demokratien, der hat vielleicht was damit zu tun, worüber wir nicht so oft reden, nämlich unsere Werte. Wir haben, glaube ich, heute den dritten Abend und heute werden wir etwas hören über interreligiöse Bildung. Und ich glaube, dieses Thema hat eine gewisse Aktualität und Brisanz. Zu uns gekommen ist Professor Dr. Thomas Schlag, kommt von der Universität Zürich, ist ein promovierter und habilitierter Theologe, evangelischer Theologe, und hat auch noch Politikwissenschaft studiert, was mich ein bisschen überrascht hat und sofort eingenommen hat. Ich finde, das ist eine tolle Kombination und wenn wir uns die Welt heute ansehen, womöglich eine, die dazu beitragen kann, sie etwas besser zu verstehen. Herr Schlag hat eine Menge publiziert, wie sich das so gehört für einen ordentlichen Ordinarius. Er ist Dekan der Theologischen Fakultät an der Universität Zürich, hat mir gerade erzählt, das muss ich jetzt natürlich als Philosoph dann doch sagen, bei den Theologen sind 300 Studenten in der Philosophischen Fakultät 10.000. Kleiner Punktgewinn an der Stelle, aber die Theologen haben ja seit dem Mittelalter behauptet, die Philosophie sei die Magd der Theologie. Mal gucken, ob das bei der Zahlenmacht so bleibt. Wie auch immer. Wir hören was über interreligiöse Bildung, über einen Dialog und ich bin sehr gespannt, was Herr Schlag uns erzählen wird. Im Anschluss an seinen Vortrag können Sie wie immer ein paar Fragen stellen, ein bisschen mitdiskutieren, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Vortrag.
Ein paar Sekunden warten und scheint so zu sein, wie wenn... Können Sie mich hören? Ah, wunderbar. Ja, lieber Volker, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch die Einladung hierher, der ich sehr gerne gefolgt bin. Und noch zumal es ja von Zürich jetzt keine Weltreise ist, sondern nur so ein Katzensprung, wie ich von den Konstanzern höre, den die Züricher und die Schweizer überhaupt sehr eifrig nutzen, seit der Kurs so ist, wie er ist, ist das ja, wie Sie wissen, gar nicht weit entfernt. Und dass ich hier ein bisschen grenzüberschreitend tätig bin, merken Sie vielleicht auch schon daran, dass ich selber nicht so genau weiß, wer ich eigentlich bin, gut philosophisch und theologisch gesprochen. Also Sie hören es meinem Dialekt oder Akzent an, dass ich eher aus dem Württembergischen als aus dem Schweizerischen komme, und das ist tatsächlich auch der Fall. Ich werde an einer Stelle kurz vielleicht auf einen Teil dieser württembergischen Prägungen eingehen. Ich beginne gleich mit meiner Einführung. Und das wurde gerade schon erwähnt, tatsächlich als Theologe treiben einen ja im besten Sinne auch die öffentlichen und die globalen Entwicklungen um, und so steige ich nun auch zu unserem Thema ein. Vermutlich treiben uns ja gegenwärtig alle die vielen Berichte aus aller Welt um, in denen wir tagtäglich und im globalen Maßstab von massiven Konflikten lesen und hören müssen, die immer wieder mit dem Thema Religion verknüpft werden. Terroristische Anschläge, Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher religiöser Herkunft, Verfolgungen, Vertreibungen religiöser Minderheiten und nicht zuletzt Gewalttaten im Namen Gottes oder der wie auch immer gearteten oder in Anspruch genommenen Wahrheit. Der Spiegel kam vor wenigen Wochen mit einem großen Titel heraus. Ist ja immer in der Osterzeit und in der Weihnachtszeit kommen ja Spiegeltitel mit Religion sozusagen ans Tageslicht, und da hieß es, die missbrauchte Religion. Da haben sie es also auch da. Religion hat in diesen Tagen, so scheint es vor allem im wahrsten Sinn des Wortes, und so schrecklich das ja ist, vor allem, nicht vor allem, aber eben auch mediale und reale Sprengkraft, erhebliches Konfliktpotenzial und liefert im schlimmsten Falle Argumente zur Ausgrenzung oder sogar zur Vernichtung Andersgläubiger. Und, auch das merken wir, uns rücken diese Auseinandersetzungen immer näher. Religionskonflikte werden mehr und mehr auf dem Boden der westlichen Demokratien ausgetragen. Da kommt uns etwas unmittelbar entgegen. Ich will das an der Stelle gerne sagen, wir haben zwei Söhne, die sind jetzt 13 und 15, und ich erinnere mich noch daran, wie ich den Kleinen, und da war er wirklich sehr klein, auf dem Schoß hatte am 9. September 2001. Und wir sozusagen, eher noch sozusagen natürlich nicht in der Lage, was wahrzunehmen, aber ich dachte, lieber Bursche, hoffentlich wird dich dieses heutige Ereignis irgendwann mal in deinem hoffentlich langen Leben, das du vor dir hast, nicht doch in irgendeiner Weise tangieren. Inzwischen würde ich sagen, es tangiert ihn und es tangiert uns alle. Das ist ja tatsächlich auch ein epochaler Moment der Geschichte gewesen. So paradox es erscheinen mag, der friedliche Kern religiöser Botschaften rückt demgegenüber und gegenüber diesen dunklen und bedrohlichen Auswüchsen mehr und mehr in den Hintergrund. Und, um zum Thema dieser Ringvorlesung zu kommen, wir spüren auch, dass die Werte unserer offenen westlichen Gesellschaft durch diese Dynamiken mindestens bedroht, wenn nicht sogar grundsätzlich in Zweifel gezogen werden. Was soll man angesichts der gegenwärtigen Brisanz des Themas Religion und auch der gegenwärtigen globalen Konflikte eigentlich sagen und tun? Mit welcher Haltung und mit welcher Hoffnung soll man auf diese Entwicklungen reagieren? Was wir gegenwärtig feststellen, ist, dass die demokratische Gesellschaft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versucht, diese brisanten Entwicklungen zu kontrollieren. Zum Beispiel, indem sie versucht, ihnen in rechtlicher, politischer oder polizeilicher Hinsicht Herr zu werden. Man bemüht sich, in präventiver oder strafrechtlicher Weise zu verhindern, dass sich auf dem Boden der bundesrepublikanischen Gesellschaft kulturell und religiös begründete Parallelgesellschaften bilden. Man überwacht Potenziale gefährdender durch die entsprechenden kriminaltechnischen Möglichkeiten und versucht damit das Schlimmste zu verhindern. Die grundsätzliche Frage ist allerdings, ob solche ohne Frage notwendigen Maßnahmen tatsächlich an den Kern und an die Ursachen und an eine mögliche alternative Strategie im Umgang mit diesen Konflikten gelangen. Es scheint mir manchmal, als ob man gleichsam Therapien oder vielleicht auch nur Schmerzmittel gegen eine bestehende Krankheit oder einen Schmerz einsetzt, ohne damit allerdings den Ursachen für die entsprechende Krankheit angemessen zu Leibe zu rücken. Insofern will ich im Folgenden fragen, welche Möglichkeiten eine offene Gesellschaft aufgrund ihrer substanziellen, ich würde gleich schon hier sagen, vernunftorientierten und kulturell gewachsenen Traditionen hat, um sich auf wirklich angemessene Weise mit dieser religiösen Konfliktlage auseinanderzusetzen, und zwar auf zivilisierte Weise. Damit will ich nicht sagen, dass nicht auch rechtliche Maßnahmen zivilisiert sind, hoffentlich, aber vielleicht und hoffentlich ist es nicht die einzige Art, sich damit auseinanderzusetzen. Und nun werde ich mich dabei eben auf das Feld und den Aspekt der Bildung, genauer der interreligiösen Bildung, und dabei näherhin auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, also uns aller, zu konzentrieren. Denn hier liegt aus meiner Sicht tatsächlich eine der zentralen, um nicht zu sagen eine der wenigen echten Chancen, mit diesen Herausforderungen sachgemäß und nachhaltig umzugehen. Eine Reminiszenz, auch was sozusagen dieses Tagungsthema angeht. Udo Di Fabio, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, hat jüngst in seinem Buch Schwankender Westen festgestellt, Toleranz, Aufklärung und Verständigung kommen nicht von selbst. Und dazu bedarf es einer Klarheit darüber, sodass aus dem Buch, welches Bild vom Menschen und der Welt uns leitet. Es geht darum, sich die Würde und Freiheit der Person in ihrer Bedeutung für Demokratie und Rechtsstaat klarzumachen. Um so das Bewusstsein, so sagt er, für die Stärken des Westens und die Rolle Europas zu schärfen. Und, so setze ich fort, all dies ist ohne Bildung schlechterdings nicht denkbar. Es bedarf sozusagen geradezu einer intensiven Gegenbildung gegen Ausgrenzung, Rassismus und religiöse Intoleranz. Eines sei schon an dieser Stelle gesagt. Ich gebe von vornherein zu, dass eine solche auf Bildung und gar auf interreligiöse Bildung setzende Strategie die aktuellen Probleme gleichsam nur on the long run angehen kann. Bildung, um es hier gleich zu sagen, hat es mit langfristigen Prozessen zu tun, deren Effekte und Erfolge in der Regel weder eindeutig messbar sind, noch gar sofort als wirksam nachgewiesen werden können. Es ist ja heute Abend keine Vorlesung über Bologna, aber als Dekan, also nicht über die Stadt, sondern über das Studienmodell, als Dekan traue ich mich hier zu sagen, dass man in der Tat ja den Eindruck hat, hier sollen Erfolge einer Universität, einer Hochschule gemessen und womöglich gar als wirksam oder nicht wirksam evaluiert werden. Das halte ich aus verschiedenen Gründen für problematisch. Auf der anderen Seite scheint mir gerade im Bildungsbereich etwas zu passieren, was dazu dienen kann, hysterische Notfallmaßnahmen zu vermeiden, mit denen möglicherweise die bewährten Standards des gemeinsamen Zusammenlebens inklusive der Prinzipien eines liberalen Rechtsstaats gleichsam wie das Kind mit dem Bade ausgegossen werden. Also, wenn man so will, Bildung on the long run, nicht als hysterische Notfallmaßnahme, nicht als funktionale Maßnahme, sondern sozusagen in ihrem Eigenwert sozusagen ernst zu nehmen und zu entwickeln. Wie viel Sinn macht es aber nun, religiöse Bildung hier so stark ins Zentrum zu stellen? Denn diese ist natürlich von mindestens ambivalenter Natur. Deshalb gleich mein zweiter Punkt. Ich nähere mich sozusagen ein bisschen an die Thematik zur dunklen Geschichte religiöser Erziehung. Ein Zitat von Tilman Moser aus einem Buch von 1976, Psychotherapeut. Dein Hauptkennzeichen ist für mich ist Erbarmungslosigkeit. Du hattest so viel an mir verboten, dass ich nicht mehr zu lieben war. Deine Bedingungen waren zu hoch für mich und niemand hat sie gemildert, weil von einem bestimmten Punkt an nicht mehr davon die Rede war. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt, die jetzige und die spätere, aus Geretteten und aus Verdammten bestand. Das Fürchterliche war nur, dass ich, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist, immer über dem Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lange der schmale Steg noch halten würde, der mich trug. In dieser, wer ist dieses Dein sozusagen, nichts anderes als Gott selbst. Hier referiert Mose seine persönlichen Erinnerungen an zutiefst prägende und eben Gottes vergiftende und persönlichkeitsvergiftende Erziehungserfahrungen. Es ist eine wuterfüllte Auseinandersetzung mit der eigenen religiösen Prägung und mit dem unwiderruflich bedrohlichen und zutiefst und nachhaltig prägenden Gottesbild, das ihn bis in sein Erwachsensein hinein nicht mehr loslässt. Ein weiteres Zitat von ihm: Man hat mir weismachen wollen, dass du, also Gott, mit deiner Opferung des eigenen Sohnes am Kreuz den neuen Bund der Liebe hast einläuten wollen. Und wiederum habe ich versucht, auf allgemeine Aufforderung hin, dich anzustaunen, weil du dich ja in deinem Sohn für mich geopfert hast. Das macht natürlich Eindruck. Wie schlecht muss ich sein, dass es einer solchen Inszenierung bedarf, um mich zu erlösen? Das ist sozusagen eine erste Version dieser dunklen religiösen Erziehung. Eine zweite will ich Ihnen präsentieren. Sie stammt von dem Ihnen nicht ganz unbekannten, vermutlich Sänger und Poeten Konstantin Wecker, der in seiner Biografie Folgendes schreibt: Fast alle meine Religionslehrer machten mir Angst. Nicht, dass sie selbst so furchteinflößend gewesen wären, aber der liebe Gott, von dem sie mir erzählten und von dem ich doch so viel wissen wollte, war nicht lieb. Er schaute mahnend unter die Bettdecke, bei Konstantin Wecker vermutlich berechtigt, drohte bei jeder Gelegenheit mit dem jüngsten Gericht und den Qualen der Hölle und war sehr, sehr streng. Und mir kam er damals auch ganz traurig vor, denn wer so streng ist, der ist auch ganz alleine. Heute ist mir klar, dass es kein bequemeres Erziehungsmittel gibt für aufsässige kleine Jungs und Mädchen, als diesen unsichtbaren, bösen alten Mann aus der Trickkiste zu holen, der einen auch da noch beobachtet, wo die Eltern oder die Lehrer nicht mehr hinsehen können. Eine dritte Figur, und jetzt komme ich zu dieser kleinen biografischen Reminiszenz. Ich wohne, wenn ich nicht in Zürich bin, in Calw im Nordschwarzwald, und wer in Calw wohnt, kommt um diese Figur nicht herum. Hermann Hesse formuliert Klingsors Letzter Sommer zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgendermaßen. Und wenn ich hingerichtet und tot war und im Himmel vor den ewigen Richter kam, dann wollte ich mich keineswegs beugen und unterwerfen. Oh nein, und wenn alle Engelscharen ihn umstanden und alle Heiligkeit und Würde aus ihm strahlte, mochte er mich verdammen. Mochte er mich in Pech sieden lassen, hast du das und das getan, so würde ich rufen, jawohl, ich hab's getan und noch mehr. Und es war recht, dass ich's getan habe, und wenn ich kann, werde ich es wieder und wieder tun. Ja, denn ich hasse dich, ich spucke dir vor die Füße, Gott. Du hast mich gequält und geschunden, du hast Gesetze gegeben, die niemand halten kann. Du hast die Erwachsenen angestiftet, uns Jungen das Leben zu versauen. Das sind drei von unzähligen dunklen Erfahrungen mit religiöser Erziehung, die sozusagen schon alleine aus dem christlichen Kontext der letzten Jahre, Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts kommen. Ich will es Ihnen abschließend, um diese Linie Ihnen zu zeigen, Ihnen nur in einem Bild deutlich machen, in einem Doppelbild. Das eine ist August Hermann Francke, Gründer der Hallischen Frankischen Anstalten 1663 bis 1727. Dem ist in seiner Erziehung, und er war damit prägend für ein ganzes Jahrhundert mindestens, insbesondere darum ging, dass man sozusagen Willfährigkeit, Demut, Bescheidenheit, Fleiß und Wahrheitsliebe übt. Und Sie sehen dieses linke Bild. Ich meine, man könnte es verschieden deuten als eine Art Wegweiser irgendwohin. Man kann es aber auch deuten, dass es bis zur Backpfeife nicht mehr allzu weit weg ist. So lese ich es jedenfalls. Dieses Denkmal, interessanterweise, kann man ja auch noch dazu sagen, stammt nicht aus der Zeit von Franke selbst, sondern stammt von 1829, also ein ganzes Jahrhundert später, aber natürlich immer noch in dieser Zeit, in der man sich das vorstellt, wie denn nun bitteschön religiöse Erziehung laufen soll. Das andere ist Johann Heinrich Pestalozzi, das ist das Denkmal in Zürich an der Bahnhofstraße. Sie merken, er ist schon einmal über ein Jahrhundert später unterwegs und dieses Denkmal stammt auch nicht aus seiner Zeit, sondern von 1899. Also, aber Sie merken, da beginnt zugleich ein anderer Geist zu wehen, jedenfalls in den damaligen Möglichkeiten. Und Sie haben hier schon fast auch eine etwas andere Figur religiöser Erziehung, einfach damit Sie sehen, wie sich sozusagen hier auch verschiedene natürlich Linien abbildeten. Aber die pestalozzische Linie ist sicherlich die Ausnahmelinie, wenn man sich die religiöse Erziehung anschaut. Bis wann? Eigentlich bis in die 1960er Jahre. Da bricht das um. Autorität, Moralisierung, Indoktrination, Gehorsam haben bis dahin den Religionsunterricht an der Schule und auch die familiäre religiöse Erziehung geprägt. Der Pfarrer repräsentierte die Kirche an der Schule. Er war ausgestattet mit allen Insignien geistlicher und schulischer Macht, die er nun auf sittenstrenge pädagogische Weise umzusetzen trachtete. Und der Vater, der Pater Familias, war die häusliche, das häusliche Echo oder hatte die häusliche Aufgabenerfüllung dessen zu vollführen, was der Pfarrer in der Gemeinde zu vollführen hatte. Gott sei Dank hat sich in den letzten rund 50 Jahren hier Grundlegendes getan. Wie die Schule überhaupt, haben sich auch die Pädagogik und auch das Verständnis religiöser Erziehung an der Schule grundlegend gewandelt. Die dunkle Zeit liegt, Gott sei Dank, weit hinter uns. Radikale und vor allem entindividualisierende Formen religiös-elterlicher und schulischer Erziehung sind spätestens durch den Aufbruch der Emanzipationsbewegung seit Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts auf das Altenteil verbannt worden. In der deutlichsten Manifestation der Kritik der antiautoritären Erziehung wurden die bedrängenden und bedrohlichen Gottesbilder verabschiedet. Ja nun, wenn das Ganze so einfach wäre. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Wir haben es nämlich tatsächlich auch gegenwärtig wieder in gewisser Weise mit neuen Fundamentalismen und Eindeutigkeiten religiöser Erziehung zu tun. Ich will also nicht zu schnell an der Stelle jetzt sozusagen gleich die goldglänzende Geschichte der Gegenwart auspacken, sondern Ihnen ganz kurz drei Elemente nennen, an denen wir in unterschiedlicher Gestalt fast so etwas wie eine Rückkehr dieser Form indoktrinierender Erziehung in Sachen Religion haben. Das Erste, was ich nur ganz kurz nennen will, ist, was wir beobachten, bestimmte freikirchliche, auch evangelikale Bewegungen als ein bedeutsamer Faktor innerhalb des gegenwärtigen, insbesondere des globalen Christentums. Neben den klassischen volkskirchlichen Angeboten findet sich eine Vielzahl von christlichen Gemeinschaften mit mehr oder weniger strengen Verbundenheitsverpflichtungen. Die Identität dieser Gemeinschaften wird gerade dadurch gestiftet und aufrechterhalten, dass man sich sozusagen auch gegen Säkularität und gegen Pluralität dann wieder, Zitat, bewusst für Jesus etwa entscheiden müsse. Und dies zieht dann entsprechende Erziehungs- und auch Gemeinschaftsstandards und einen erheblichen Gemeinschafts- und Homogenitätsdruck nach sich. Ein Beispiel dafür nur der Streit um die Evolutions- oder sozusagen Schöpfungserzählung als Spitze des Eisbergs dieser neuen Eindeutigkeitssuche. Gerade in diesem Feld tritt dann auch sozusagen die Frage danach auf, wer denn eigentlich die Autoritäten des Lebens sind, und dort werden klare Antworten gegeben. Erster Punkt eines neuen Fundamentalismus. Zweiter Fundamentalismus, der nun von einer ganz anderen Seite herkommt, aber ich nenne ihn mal bewusst so, wir können auch dann drüber sprechen. Ich nenne ihn mal eine Art atheistischen Fundamentalismus, der beispielsweise so Richard Dawkins vom Gott des Alten Testaments als frauenfeindlichem, homophoben, rassistischen, kinder- und völkermordenden, größenwahnsinnigen, sadomasochistischen, launisch boshaften Tyrannen spricht und formuliert: Besonders empört mich die Indoktrinierung der Kinder, Dawkins, Ich halte Religion für eine Form mentalen Kindesmissbrauchs. Es ist ungeheuerlich, dass unsere Gesellschaft schon Babys Etiketten anheftet, nach dem Motto, du bist ein katholisches, du bist ein evangelisches Kind. Dazu nur ein kleines Beispiel zu diesem atheistischen Fundamentalismus. Es ist vor einigen Jahren ein Buch erschienen von Michael Schmidt-Salomon unter dem Titel »Wo bitte geht's zu Gott?«, fragte das kleine Ferkel. Ein Buch für alle, die sich nichts vormachen lassen. Die Geschichte geht so, dass der glückliche Igel und das glückliche Ferkel eines Tages beim Wandern auf ein Plakat stoßen, auf dem steht, wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas. Da sie Gott nicht kennen, ziehen sie in die Welt und jetzt können sie schon eine erste Form der interreligiösen Bildung gleich hier wahrnehmen. Zogen in die Welt, treffen erst auf einen zornigen Rabbiner, worauf sonst, dann einen bigotten Bischof, auch kein Wunder, und schließlich einen militanten muslimischen Gelehrten, die sie allesamt mit ihrer, so geht der Plot der Geschichte, mit ihrer dunklen, angstvollen Botschaft abschrecken. Das Ganze stellt sich dann so dar, sehen Sie schon, der Bischof wird zitiert, mit dem Blut Jesu wusch uns der Herr von der Sünde rein, sagte der Bischof, mit Blut, Igitt, meinte das kleine Ferkel, und ich habe immer gedacht, dass man sich mit Seife waschen soll, wundert sich der kleine Igel. Am Ende kommen sich die drei Religionsrepräsentanten so sehr in die Haare, dass Igel und Ferkel Reis ausnehmen. Das sieht dann so aus. Jetzt gleich, also hier, Sie sind vom Teufel besessen, aber den werde ich Ihnen schon austreiben, rief der Bischof. Nichts da, wir haben schon Dämonen ausgetrieben, da gab es euch noch gar nicht, erwiderte der Rabbi. Erst der Prophet hat gezeigt, wie man mit Ungläubigen richtig umgeht, entgegnete der Muslim. Wie geht die Geschichte aus? Jetzt sind Igel und Ferkel endlich wieder glücklich und sagen, ohne Gott hatten wir keine Angst. Und sie verändern das Plakat vom Anfang, wer Gott kennt, dem fehlt etwas. Man kann nun natürlich fragen, was für ein Bild von Religion und religiösen Menschen soll eigentlich den kindlichen, notabene, Leserinnen und Lesern mit diesem Buch eingeprägt werden? Wird man also den Risiken und Chancen religiöser Erziehung gerecht, wenn man sie in einem solchen bebilderten und seinerseits hochideologischen Weltanschauungskampf ausarten lässt? Braucht es dann nicht eigentlich eine ganz andere Form interreligiöser Bildung? Eine dritte Form der sozusagen stark fundamentalistischen Form religiöser Erziehung wird jüngst sehr intensiv notiert und kritisiert von Ahmad Mansur. Vielleicht haben Sie von ihm gehört in dem Buch Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen. Mansur geht nun davon aus, dass er sagt, die Situation der muslimischen Jugendlichen, der Hintergrund sind ja die Syrien-Kämpfer, die hier aus den westlichen Nationen dorthin reisen. Der Hintergrund ist die, dass, so sagt er, die elterliche Erziehung insbesondere, auch die religiöse Erziehung, lebt von, wie er sagt, hochproblematischen, tendenziell wenig vorbildhaften Vaterfiguren mit einem damit verbundenen, fundamental entwertenden Frauenbild, tabuisierter Sexualität und, das ist nun sozusagen das Perfide, mit einer Funktionalisierung von Religion bei gleichzeitiger kompletter Unkenntnis der Jugendlichen über die eigentlichen Gehalte des Koran oder ihrer eigenen Religion. Also sind insofern religiöse Überzeugungen oder gar eine bestimmte Form des Glaubens an eine exklusive Wahrheit gar nicht das Entscheidende, sondern dass die sofort von den entsprechenden Religionsgelehrten in Richtung einer fundamentalistischen Grundhaltung umgedeutet werden und zu den entsprechenden Radikalismen führen. Dieses Zitat, auch das sagt er an der Stelle, auch einige moderate Imame zelebrieren die Opferrolle von Muslimen, pflegen bestimmte Feindbilder, predigen die reine Lehre, das blinde Befolgen aller Gebote und Tabus. Mit der Behauptung, die absolute und einzige Wahrheit zu besitzen, geht das Verbot einher, Aussagen zu hinterfragen, kritisch zu denken. Neue zeitgemäße Bedeutungen des Koran, wissenschaftliche Erkenntnisse, zur Geschichte des Islam dürfen häufig weder gelesen noch notiert werden. Das einmal, wenn man so will, hier an der Stelle als vorläufige oder beziehungsweise Eingrenzungen des eigentlichen Themas, auf das ich nun kommen werde. Ein Zwischenfazit, das ich an die Stelle stelle. Religion stellt ein intensives und vielfältig vorhandenes Phänomen kindlichen und jugendlichen Aufwachsens dar, das sowohl erhebliche Chancen als auch Risiken beinhaltet. Die Gefahr religiöser Indoktrination entsteht keineswegs nur in den genannten freikirchlichen oder sektenhaften Gruppierungen, sondern gleichsam in jeder Form religiöser Erziehung, inmitten der Gesellschaft, wenn diese nicht mit der notwendigen Achtung der Kinder einhergeht. Dass religiöse Erziehung per se immer eine Gratwanderung zwischen guter Orientierung und maßlos unangemessener Indoktrinierung darstellt, spricht aus meiner Sicht jedenfalls nicht gegen Religion selbst, sondern gegen eine spezifische Auslegungs- und Erziehungspraxis, bei der die Subjektivität der Kinder zugunsten bestimmter erwachsener Machtinteressen vernachlässigt und verletzt wird. Mein vierter Punkt: Was ist nun von dort aus sozusagen die Konsequenz und die Herausforderung interreligiöser Bildung? Eines finde ich interessant, es gibt nämlich tatsächlich auch eine Gegenbewegung, gegenwärtig nochmal, es sind erstaunlicherweise die Kinder der Emanzipationszeit, die nun als junge Eltern wieder verstärkt nach den großen Erzählungen, nach Bildern und Symbolen, etwa jüdisch-christlicher Tradition, Ausschau halten. Verstärkt wird der Wunsch artikuliert, den eigenen Kindern etwas von den Traditionen weiterzugeben, von denen man in der eigenen Kindheit und Jugend bewusst ferngehalten wurde. Also, mal grundsätzlich gesagt, es gibt auch offensichtlich eine Generation jetzt von jüngeren Eltern, die eben nicht mehr in gleicher Weise von dieser dunklen religiösen Erziehung geprägt sind, sondern schlichtweg gar nicht mehr religiös geprägt sind. Und das eröffnet jetzt erstaunlicherweise sozusagen eine neue Offenheit, auch ein neues Interesse an Religion. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen nur ganz kurz deutlich machen. Das erste ist, dass wir in einer Vielzahl europäischer Länder eine Konjunktur konfessioneller Kindergärten und Schulen vorfinden. Erstaunlicherweise, es hat viele Gründe natürlich, aber da gibt es sozusagen nicht mehr diesen Vorbehalt, wie noch in den 60er, 70er Jahren wäre es undenkbar gewesen, seine Kinder, jedenfalls für den Großteil der Gesellschaft, seine Kinder auf eine konfessionelle Schule, auf ein evangelisches Gymnasium, in einen katholischen Kindergarten zu bringen. Das ändert sich. Inzwischen hat sich in Deutschland die Schülerzahl an deutschen Privatschulen um etwa 20% in den letzten 10 Jahren erhöht und in den Grundschulen ergab es eine Steigerung um 61% in den letzten 10 Jahren von Kindern, die in konfessionelle Grundschulen gehen. Das ist das eine Phänomen. Das andere ist, dass der Markt religiöser Kinderliteratur boomt. Kinderbibeln, Bilderbücher zu den Festen des Kirchenjahres oder zur Vielfalt der Religionen werden sehr viel stärker gesucht und aufgelegt als noch vor wenigen Jahren. Ein Indikator dafür ist ja immer, wenn diese Buchreihe Was ist, kennen Sie vielleicht, da kommt dann von der Atomtechnik über die Luftweltraumfahrt und so weiter, die haben jetzt also Bücher, was ist Buddhismus, was ist Islam, was ist Christentum, da passiert was. Und das andere, der andere Indikator für diesen Buchmarkt neben all den Kinderbibeln, die es gibt, ist die Reihe Frag doch mal die Maus. Frag doch mal die Maus hat jetzt Bücher zum Thema Religion. Da passiert etwas. Das mal als Ausgangspunkt an der Stelle. Jetzt aber die Frage nach pädagogisch-interreligiösen Perspektiven. Wir haben innerhalb der Pädagogik und auch der Religionspädagogik mindestens gegenwärtig 4 Standards, von denen wir innerhalb unserer Disziplin ausgehen. Eine erstens unbedingte Subjektorientierung. Das knüpft auch an die Reformpädagogik, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrem Blick auf das Recht des Kindes. Ellen Key, eine schwedische Psychologin, Pädagogin, hat 1906 ein Buch geschrieben, Das Jahrhundert des Kindes. In diesem reformpädagogischen Duktus da kommt sozusagen wieder etwas jetzt neu ins Spiel und wird erinnert. Das zweite ist das, was wir die Bildung zur Mündigkeit nennen. Also Sie können auch von der, einer Ihrer Vorträge hier lautet ja auch Individualität, das steckt sozusagen dahinter, ein ganz wichtiger Topos auch für religiöse Bildung. Das dritte in dem Zusammenhang ist die Bildung zur Toleranz und zur wechselseitigen Verständigung, aber nun, und das ist das Interessante, ich werde darauf noch kommen, ohne die eigenen Wahrheits- und Identitätsfragen abzublenden. Also im Moment ist da sozusagen die Spannung, auch oft unter diesem Doppelpaar Identität und Verständigung wird es dann entsprechend abgehandelt. Und viertens, die Annäherung an das Thema Religion über den ernsthaften Dialog mit den Kindern und Jugendlichen selbst. Ernsthafter Dialog. Wir haben in der Religionspädagogik seit etwa 10, 15 Jahren eine Doppelbewegung, eine neue Forschungsrichtung, die nennt sich Kinder- und Jugendtheologie. Also da passiert sozusagen nochmal auch eine neue Öffnung für die Frage, was bringen denn Kinder und Jugendliche selbst in die Kommunikation über diese Fragen mit ein. Jetzt von all diesen Voraussetzungen komme ich auf die Frage zu sprechen, wo verankert sich und nach welchen Standards verankert sich eigentlich interreligiöse Bildung. Auch da beginne ich noch einmal, ich bleibe beim schulischen Religionsunterricht, beim Grundgesetz. Wie Sie vielleicht wissen oder wenn Sie es nicht wissen, dann sage ich es an dieser Stelle. Es gibt ja interessanterweise nur ein einziges Schulfach, das unsere Verfassung garantiert. Und das ist nun ausgerechnet der Religionsunterricht. Es ist nicht Mathe, es ist nicht Biologie und schon gar nicht Informatik. 1949 haben sich die Grundgesetzverfasser und Verfasserinnen dazu verständigt, dass man genau dieses Fach schon im Grundrechtsteil in Artikel 7 garantiert. Und dazu heißt es dann eben, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Und schließlich, das ist der entscheidende und einschlägige Absatz, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen, ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Die Verfassungsgeber waren insofern ausgesprochen schlau und weise, als sie hier ausdrücklich nicht von den Kirchen sprechen, sondern von den Religionsgemeinschaften. Das ist nun sozusagen für die gegenwärtige Debatte ein nicht zu überschätzender Aspekt, wenn es um die Frage geht, wer soll eigentlich für den Religionsunterricht zuständig sein. Aber eines ist noch wichtiger an der Stelle. Es ist damit ganz deutlich, dass der schulische Religionsunterricht nicht in erster Linie dazu dienen soll und darf, irgendeine Form der kirchlichen Beheimatung zu betreiben, sondern er steht unter Maßgabe der Allgemeinbildung und des allgemeinbildenden Auftrags der Schule. Das heißt, es kann und darf in diesem Fach nicht darum gehen, auf ein bestimmtes Bekenntnis gleichsam einzuschwören oder gar, wie man das zum Teil bis heute, sage ich, leider doch auch in manchen Regionen hat, so etwas wie eine vorkirchliche Sakramentenkatechese im Schulunterricht zu betreiben. Das ist streng genommen durch die Verfassung nicht gedeckt. Ich habe immer wieder mit Studierenden, aber auch mit Religionslehrerinnen und Lehrern die Frage, darf man in der Grundschule im Religionsunterricht mit einem Gebet beginnen? Streng genommen, verfassungsrechtlich gesehen, nein, es sei denn, Sie inszenieren dieses Gebet als eine Form, in der sich sozusagen der christliche Glaube zum Ausdruck bringt. Aber das ist streng genommen verfassungsrechtlich, steht mindestens in einer starken Spannung zum allgemeinbildenden Auftrag der Schule. Ich werde gleich deutlich machen, weshalb das nur so wichtig ist. Das heißt, die biblischen Erzählungen, die klassischen Themen des Religionsunterrichts, christliche Dogmen, aber jetzt auch Themen der Lebensführung oder der Ethik, der Religionskritik sind von vornherein daraufhin angelegt, dass sie bei den Schülerinnen und Schülern deren Bildungshorizont in Sachen Religion erweitern sollen, aber sie nicht sozusagen von einer besseren oder der besseren oder gar der einzigen Religion überzeugen sollen. Von dort her sind nun in den letzten 25 Jahren diese Bestimmungen des Religionsunterrichts aus mindestens zwei Gründen auf den Prüfstand gestellt. Der erste Grund ist so lapidar wie einleuchtend, nämlich natürlich die Veränderung der demografischen Situation in der Bundesrepublik, einerseits durch die Wiedervereinigung und auf einmal einem stark erhöhten Anteil von Konfessionslosen, wo man sich natürlich fragen musste, kann denn eine solche Bestimmung in einem ostdeutschen Kontext überhaupt noch relevant sein? Das war die eine Frage. Aber natürlich auch die generellen Säkularisierungstendenzen, Entwicklung der Mitgliederzahl der Kirchen. Zum anderen natürlich die immer stärkere Präsenz und der Anteil der Muslime innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft. All dieses hat in den letzten, wie gesagt, 25 Jahren in unterschiedlichen Schritten dazu geführt, die Frage der Passus Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft nochmal neu zu überprüfen. Wer sind denn eigentlich diese Religionsgemeinschaften? Und was ist denn sozusagen daraus jetzt abzuleiten für religiöse und interreligiöse Bildung? Wie Sie vielleicht wissen, hat sich in den letzten 5 Jahren etwa in einer Reihe von Bundesländern ein islamischer Religionsunterricht entwickelt, in manchen Bundesländern schon fest etabliert, Nordrhein-Westfalen seit 2012, Niedersachsen seit 2013, in Bayern mit verschiedenen Modellversuchen und in Baden-Württemberg ist es gegenwärtig so, dass es ein Modellprojekt gibt an insgesamt 68 Schulen, an denen islamischer Religionsunterricht erteilt wird, der von rund 4.200 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Gerade ganz aktuell, nicht ganz aktuell, aber aus dem November letzten Jahres, hat sich Winfried Kretschmann zum regulären Islamunterricht geäußert. Im Moment ist man noch in der Erprobungsphase und will dann 2018 entscheiden, wie das weitergeht. Kretschmann sagte interessanterweise, der reguläre Islamunterricht könne dabei helfen, Sorgen der Bevölkerung angesichts steigender Flüchtlingszahlen abzubauen. Sie merken, das ist relativ aktuell, und Diskussionen zu versachlichen. Denn, so sagt er, der Staat mische sich zwar nicht in die Inhalte des Religionsunterrichts ein, das ist nun der Bezug darauf, aber er achte auf die Verfassungstreue der Lehrer und das schaffe Vertrauen. Deshalb, so Kretschmann, liege eine Einigung der Muslime, da geht es um die Frage, wer sind eigentlich die Religionsgemeinschaften auf muslimischer Seite, deshalb liege eine Einigung der Muslime in ihrem eigenen Interesse. Zitat, die Muslime und ihr Glaube sind Teil unserer Gesellschaft, sie sind Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, sie gehören zu uns. Also, Sie merken, da ist nun sozusagen das schulpolitische und bildungspolitische Feld aufgespannt für eine religiöse Bildung der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Das Entscheidende ist nun allerdings, dass man tatsächlich auch den islamischen Religionsunterricht jetzt mehr und mehr und von vornherein verstanden hat unter der Frage, was trägt er denn zum Dialog der Religionen bei? Und das gilt für den christlichen genau in gleicher Weise. Das heißt, wir haben eigentlich momentan aus dieser alten, sehr konfessionell orientierten verfassungsrechtlichen Bestimmung heraus die Herausforderung, dass jetzt auf einmal die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften am Ort der Schule in einen Dialog treten sollen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Was meint nun interreligiöse Bildung und interreligiöse Kompetenz, um den Begriff hier gleich mit einzubringen? Es ist eine Diskussion, die erst seit ganz wenigen Jahren auch innerhalb der Forschung stärker geführt wird. Ich mache ganz kurz so den Konsens zur Diskussion deutlich. Interreligiöses Lernen muss erstens eine Klärung der jeweils eigenen Position beinhalten und damit auch zur Identitätsbildung beitragen. Also da haben Sie noch diesen konfessionellen Hintergrund. Sie muss den Erwerb religionskundlicher Kenntnisse umfassen. Da geht es um die Frage der Sachen, der Themen. Sie muss auf die Erlangung hermeneutischer Fähigkeiten abzielen. Das ist nun streng genommen die religionspädagogische Grundherausforderung. Da geht es nämlich um die Frage, der Begriff der Hermeneutik, das Verstehen, da geht es um die Frage der Auslegung und der Auslegungsoffenheit von sogenannten heiligen Texten. Und da steckt nun sozusagen genau die Diskussion drin, kann man denn mit der Tora, kann man mit dem Koran hermeneutisch umgehen? Große, spannende Frage. Es geht darum, sich auf den konkreten Umgang mit Angehörigen anderer Religionen zu beziehen und schließlich die Entwicklung von gewünschten Einstellungen und Haltungen, Toleranz, Empathie anzustreben. Das ist der Hintergrund, der sozusagen jetzt hier eine veränderte bildungspolitische Situation mit sich bringt und die entsprechenden pädagogischen Herausforderungen. Ich will Ihnen das deutlich machen, wie sich das nun herauskristallisieren kann im Unterricht, und zwar indem ich Ihnen, das zeige ich Ihnen gleich, indem ich ein Thema herausnehme, an dem sich das nochmal manifestiert, nämlich das Thema der Menschenrechte und der Menschenwürde. Das finden Sie inzwischen in einer ganzen Reihe von Bildungs- und Lehrplänen. Also es geht eben nicht mehr nur um Feiern und Feste und die fünf Säulen des Islam, mit denen Sie vielleicht noch als Schüler des Religionsunterrichts traktiert wurden. Es geht nicht nur um Rituale oder um die Gebäude oder so, sondern es geht jetzt, wird jetzt mehr und mehr sozusagen materialreich, auch im Blick auf die Themen. Und insofern ist die Thematisierung der Menschenrechte inzwischen ein wesentlicher Bestandteil des schulischen Religionsunterrichts. Deshalb ein Zitat aus dem Bildungsplan Baden-Württemberg für die Klasse 6 der Hauptschule und Werkrealschule. Und zwar gibt es dort ein Oberthema Mensch und Verantwortung, Welt und Verantwortung. Und in diesem Oberthema Welt und Verantwortung gibt es ein Themenfeld Schöpfung und Verantwortung. Und da finden sich nun folgende Sätze, das ist jetzt für den evangelischen Religionsunterricht. Menschen sind einmalig geschaffen, sie sind mit Würde und sind mit Würde ausgestattet und davon werden die folgenden Kompetenzen abgeleitet. Schülerinnen und Schüler, heißt das jeweils, können sich in ihrer Verschiedenheit wahrnehmen, achten einander und können fair miteinander umgehen. Schülerinnen und Schüler kennen biblische Weisungen für das Handeln der Menschen, 10 Gebote und kennen Möglichkeiten, ihre Konflikte friedlich zu lösen. Für die Realschule, ebenfalls Klasse 6, wird formuliert, die Schülerinnen und Schüler wissen um die Würde aller Lebewesen, um ihre gegenseitige Angewiesenheit und ihr gemeinsames Lebensrecht als Geschöpf Gottes. Was passiert da? Sie merken, es wird sozusagen ein klassischer Menschenwürde und humanistischer Topos nun im Religionsunterricht mit der Thematik der Schöpfung und der Gottebenbildlichkeit verbunden und das Ganze mit der Konsequenz, dass sich daraus bei den Schülern für ihr eigenes Handeln etwas ableiten soll. Da haben sie sozusagen diese Verbindung von Auseinandersetzung mit Tradition einerseits und der, wenn Sie so wollen, Orientierung für ein bestimmtes Handeln und eben auch gleichzeitig den Dialog mit den anderen. Also es geht nicht darum, dass es hier ein abgeschlossenes, segregiertes, evangelisches Thema ist, sondern die Thematisierung im evangelischen Religionsunterricht soll dem Dialog mit den anderen dienen. Sie finden etwas Ähnliches nochmal in grundlegender Hinsicht eines Freiburger Kollegen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Menschenrechte kennen, setzen sie in exemplarischer Weise in Beziehung zu ihrer Lebenswelt und wissen, dass die biblische Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen eine Basis der Menschenrechte ist. Auch das ist interessant, es ist eine Basis, es ist nicht die exklusive Basis, sondern es ist eine Auslegungsmöglichkeit, damit sozusagen umzugehen. Da haben Sie jetzt tatsächlich den Versuch, quasi, wenn man so will, einen verfassungsrechtlichen Begriff, ein Grundrecht mit der theologischen Deutung im Kontext der Menschenrechtsbildung zusammenzudenken und damit auch den Wert, weil ja nun das Thema auch Werte hier ist, den Wert einer solchen Praxis des schulischen Unterrichts aufzuzeigen. Das Ganze ist nun interessanterweise eben in jüngerer Zeit nicht nur ein Thema des evangelischen Religionsunterrichts, sondern auch, und jetzt gehe ich auf den islamischen Religionsunterricht ein, eines, in dem auch in den entsprechenden Lehrmitteln man deutlich merkt, da beginnt auch so etwas wie interreligiöser Dialog. Es ist vor einigen Jahren für die von mir genannten Erprobungen und den Islamunterricht in Nordrhein-Westfalen eine Religionsbuchreihe unter dem Namen Safir erschienen. Und das Zitat als Einstieg, es enthält, so heißt es im Buch am Anfang, sowohl Angebote, sich über den Islam und seine Glaubensinhalte zu informieren und sich kognitiv und diskursiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen, als auch Angebote, Glaubensvollzüge handelnd einzuüben. Also nochmal, was soll dieses Buch eigentlich leisten? Was soll der Unterricht leisten? Und das ist jetzt sozusagen wirklich eine, wenn man so will, pluralitätsoffene und aufgeklärte Form des Islamunterrichts. Er enthält Angebote, sich über den Islam und die Glaubensinhalte zu informieren und sich kognitiv und diskursiv mit den Inhalten, also hermeneutisch, auseinanderzusetzen und Angebote, Glaubensvollzüge handelnd einzuüben. Was Sie hier vorfinden in diesem Buch, ist interessant, weil es sozusagen deutlich macht, wir sind als Schülerinnen und Schüler in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Fach nicht alleine auf der Welt. Es gibt andere Religionen, es gibt andere Gebäude, es gibt andere Traditionen. Und insofern ist es hier interessant, dass da wirklich auch in diesem allgemeinbildenden Sinne beispielsweise zum Christentum gesagt wird, das Evangelium ist griechisch-lateinischen Ursprungs und bedeutet gute Botschaft. In den Evangelien wird erzählt und gedeutet, wie Jesus gelebt und gehandelt hat zum Heil der Menschen. Dass der Begriff des Heils hier auftaucht, das ist religionspolitisch überhaupt nicht zu überschätzen. Sie müssen sich klar machen, was da passiert. Da ist sozusagen ein islamisches Religionsbuch, das davon spricht, dass Jesus zum Heil der Menschen dient. Sie können sich vorstellen, dass das bis heute innerhalb der islamischen Community, gerade auch vieler Gemeinschaften, diese Buchreihe Safir auch hoch umstritten ist. Die vier Evangelien stellen einen Teil des Neuen Testaments dar. Der erste Teil der Bibel wird das Alte Testament genannt. Das Alte Testament und das Neue Testament zusammen nennen die Christen die Bibel. Also, Sie merken schon, alleine, wir reden hier von 5. und 6. Klasse, alleine an der Stelle setzen Sie natürlich ein bestimmtes prägendes Signal auch für einen interreligiösen Dialog. Da könnte man nun viele Beispiele nennen, schon in diesem Buch. Ich gehe aber nun einen Schritt weiter in die Oberstufe. Da finden Sie Folgendes, Safir 7,8, zum Thema, da geht es, glaube ich, um die Weisheit, genau. Und ich meine, das lässt sich nun tatsächlich bildinterpretatorisch ausgesprochen lange anschauen. Wiederum, ein Buch für den islamischen Religionsunterricht. Und da unten haben Sie ein Mädchen, das vermutlich, so würde ich mal unterstellen, jetzt nicht eine typische Vertreterin des Islam ist. Und dann haben Sie vor allem Sie haben die Religionsvielfalt, Sie haben den Yoda in der Mitte, was haben Sie noch? Sie haben Stephen Hawking da oben und dann haben Sie hier sozusagen ein Zitat aus einer Sure. Was passiert da? Da passiert sozusagen der Versuch einer alltags- und jugendkulturellen Anknüpfung an Inhalte des Islam und Koran in einem Buch, in einem Lehrmittel, das ganz dezidiert deutlich machen will. Wir ziehen uns nicht zurück in die Ecke einer Koranschule, wir lernen nicht nur Koranverse auswendig, sondern das soll verknüpft werden mit der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Und zugleich den Charakter einer wechselseitigen Annäherung an die je andere Religion mit repräsentieren. Dann wird in diesem Buch mit Referenz auf den Koran ausdrücklich von den Autoren darauf hingewiesen, dass plurale Lebens- und Glaubenswelten als gottgegeben und bereichernd zu akzeptieren sind. Dass plurale Lebens- und Glaubenswelten als gottgegeben und bereichert zu akzeptieren sind. Sie merken, was passiert da, und das nenne ich jetzt ganz bewusst auch angesichts der gegenwärtigen Deutungen und der medialen Berichterstattungen des Islam. Hier wird der Versuch unternommen, erstmal auf dem Boden der Bundesrepublik dann eine Form religiöser und interreligiöser Bildung stark zu machen, die tatsächlich zum Religionsdialog und nicht zum Konflikt führen soll. Sie hatten sich gemeldet, ja?
Das mit dem Heil, das ist sozusagen eine Interpretation vom Islam über Jesus gewesen.
Wie meinen Sie?
Das mit dem Heil.
Ja.
Das war die Interpretation des Islam über Jesus gewesen.
Möglicherweise. Das kann schon sein. Man müsste sich es nochmal genauer anschauen.
Ja. So kenne ich auch den Islam, dass tatsächlich Jesus als Heil, und deshalb ist es nicht unlogisch, dass es umstritten wird.
Ja. Ja.
Ja, genau. Dass das, also die Verknüpfung mit den Menschenrechten und dass die Pluralität akzeptiert wird, das wird ja auch vom Islam eigentlich vorgeschrieben. Deshalb ist es ja inhaltlich gar nicht falsch.
Ja,
genau. Wird dann fälschlicherweise ja.
Genau. Worauf ich. Ja.
Okay.
Ja. Ich will an der Stelle nur noch mal sagen, also zu Ihrer ersten Beobachtung, die ist natürlich ganz richtig. Interessant wird sie ja dort, wo sozusagen die Bibel hier mit an die Stelle gebracht wird. Natürlich wissen wir, Jesus ist eine Figur, die auch für den Koran und den Muslimen eine wesentliche Rolle spielt. Aber dass dann hier sozusagen als Referenzgröße nicht der Koran, sondern die Bibel der Christen auftaucht, das ist eigentlich das Entscheidende an der Stelle, dass man sagt, es gibt ein eigenes Dokument, das eine eigene Dignität hat. Das ist an der Stelle, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und zum anderen, ich stimme Ihnen natürlich zu, es ist so, dass diese Form der Pluralität oder der Offenheit für andere Religionsausübungen und so weiter natürlich eine wichtige Wurzel im Islam ist. Wir wissen, Sie haben es auch selber gesagt, es ist hoch umstritten und umso wichtiger ist es, dass dieses Schul- und auch Lehrbuch eindeutig Position bezieht für die Pluralität. Man hätte es auch ganz anders machen können. Und es gibt ja auch andere Versuche und ich habe ja, wie gesagt, auch schon angedeutet, dass diese Bücher hoch umstritten sind von den entsprechenden Autorinnen und Autoren, weiß man, dass sie immer wieder in der Kritik und auch streng genommen auch in der Ablehnung einiger Gemeinschaften stehen, die sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder nach diesem Buch unterrichtet werden. Das ist der klassische Streit eines jeden Religionsbuches, auch der evangelischen Religionsbücher, dass man natürlich immer Gruppen findet, die sagen, also bitteschön, das doch da nicht. Ich will nur deutlich machen, wir haben diese Linie innerhalb der gegenwärtigen religionspädagogischen Debatte, die ich für ganz wesentlich halte. Ich komme zum Schluss oder sage vielleicht noch so viel an der Stelle. Wichtig ist auch nochmal in dem Zusammenhang, dass die so häufig umstrittene und auch pädagogisch sehr prekäre Wahrheitsfrage in all diesen Entwürfen gerade nicht ausgespart wird. Man könnte ja sagen, naja, jetzt einigen wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, wir einigen uns darauf, die Weisheit, das ist ja irgendwie alles auch was Schönes und das hat ja irgendwie was Angenehmes. Das Interessante ist, dass sich die Religionspädagogik tatsächlich auch zumindest darüber intensiv Gedanken macht, dass die Wahrheit und wie die Wahrheitsfrage selbst, an der ja ganz vieles immer wieder aufbricht im religiösen Dialog, tatsächlich angemessen thematisiert werden kann. Und die These geht dahin, dass man sagt, und da bin ich selbst auch Verfechter dieser These, dass man eben nicht meinen sollte, wenn man die Wahrheitsfrage im Unterricht thematisiert, könnte das bestimmte Konfliktlagen, religiöse Konfliktlagen überhaupt erst erzeugen. Die sind in der Regel ohnehin schon vorhanden. Meine These ist, dass es gerade darum geht, am Ort der Schule, Stichwort Allgemeinbildung, dazu beizutragen und auch zu sensibilisieren, dass man mit den Wahrheitsfragen tatsächlich auch pluralitätsoffen und dialogisch umgehen muss. Uns bleibt an der Stelle, glaube ich, gar nichts anderes übrig, gerade angesichts der von mir angedeuteten Gefahren einer neuen Fundamentalisierung. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die eigentlichen religiösen Konflikte, wenn Sie es jetzt nochmal theologisch wollen, nicht an unterschiedlichen Wahrheitsbehauptungen entstehen, sondern daran, dass man dem je anderen die eigene Wahrheit, die je andere Wahrheit eben nicht zugesteht. Also nicht die Wahrheitsbehauptung ist das Problem, sondern das Nicht-Zugestehen der je anderen Wahrheitsbehauptung. Das heißt nun, um das nur an einer Stelle noch zu sagen, für die Rolle des jeweiligen Religionslehrers bringt dies mit, dass er sowohl die Rolle eines einerseits beliebigen, neutralen Moderators zu vermeiden hat, aber andererseits auch die eines missionierenden Verkündigers. Also auch die Religionslehrpersonen stehen in dieser Pflicht der Allgemeinbildung. Kommen zum Schluss. Das kann man vermutlich relativ schlecht, doch, vielleicht doch. Also, lesen. Der allgemeinbildende Charakter des schulischen Faches muss unbedingt gewahrt bleiben. Das heißt, der Religionsunterricht, welcher Provenienz auch immer, kann nicht auf das individuelle religiöse Bekennen zu bestimmten Wahrheiten abzielen. Schule ist nicht Ort des religiösen Bekenntnisses oder der ultimativen Wahrheitsvermittlung. Zweitens, eine weitere Grenze der Thematisierung von Wahrheit ist dort erreicht bzw. überschritten, wo unterschiedliche religiöse Wahrheitsansprüche wertend gegeneinander in Position gebracht werden, beziehungsweise es in pädagogischem Gewand zur impliziten oder expliziten Abwertung anderer religiöser Wahrheitsansprüche kommt. Wenn das so wäre, würde der schulische Religionsunterricht, welcher Couleur auch immer, seine kulturell bedeutsame, zivilgesellschaftliche und friedensstiftende Grundaufgabe wesentlich verfehlen. Schließlich, ohne die Bearbeitung des eigentlichen Kerns der jeweiligen Religion, und zwar im Sinne eines echten Interreligiös, eben auch zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen, wird der Unterricht immer allerhöchstens an der Oberfläche seines tiefen Sinns verbleiben und damit das Ziel einer lebensrelevanten Orientierungsgröße gerade verlieren. Insofern würde eine generelle Abblendung der entscheidenden religiösen Wahrheitsfragen den Anspruch und Auftrag des Faches selbst erheblich unterlaufen. An der Stelle, wie gesagt, nochmal aus meiner Sicht sehr wesentlich zu betonen, dass wir bei aller sozusagen, bei aller Vorsicht auch vor Irritation im Unterricht und bei aller Zurückhaltung gegenüber möglichen auch Verletzungen anderer religiöser Meinungen um diesen offenen Austausch am Ort der Schule und darüber hinaus schlichtweg nicht herumkommen. Mein letzter Punkt, den ich nochmal überschrieben habe, und der ist aber ganz kurz: Kann dies alles der Religionsunterricht leisten? Wir haben aus neueren Studien, die wir selber durchgeführt haben, festgestellt, dass kein Ort für die religiöse Prägung so bedeutsam ist wie die Familie. Das überrascht natürlich in keiner Weise. Uns war bis dato nicht klar, wie bedeutsam die Familie für die Prägungen auch noch wirklich in einem sehr nachhaltigen Sinne sind. Und insofern kann eigentlich der Religionsunterricht zur interreligiösen Bildung nur einen minimalen Teil überhaupt beitragen. Sehr viel wesentlicher erscheint mir, gerade auch um nochmal anzuknüpfen an den Anfang dieser, wenn Sie so wollen, fundamentalistischen oder schwarzen Pädagogik, scheint mir zu sein, gerade am Elternhaus, am Ort des Elternhauses und durch die entsprechende Elternbildung für eine solche offene und dialogfähige religiöse Erziehung oder Religion, auch für das Verständnis von Religion zu plädieren. Da haben natürlich gerade die Religionsgemeinschaften durch entsprechende Elternarbeit mit zu sorgen, weil diese ja in der Regel den Elternhäusern viel näher stehen, als die Schule dies je tun kann. Ein zweites ist mir wichtig, also sozusagen der alte Satz, es erzieht immer das ganze Dorf, das war ja mal so früher die Aussage über die Frage, wer prägt eigentlich? Es sind die Elternhäuser, es sind die Religionsgemeinschaften, es ist aus meiner Sicht auch, wenn man so will, die örtliche Community mit den hoffentlich bestehenden Angeboten der entsprechenden Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Bildungsangebote und all dieses. Einen weiteren Akteur will ich an der Stelle auch nennen, ohne dass ich weiß, wie man damit wirklich besser umzugehen vermag. Ich habe mir notiert, für die weitergehende Verantwortung für ein auch interreligiöses Zusammenleben muss auch von den Medien selbst mit befördert werden, wenn nicht sogar von ihnen ausgehen. Was das bedeutet angesichts all der Formen von Indoktrination, von Einseitigkeit, von suggestiven Bildprogrammen und so weiter, das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Wir beginnen jetzt gerade ein Projekt zum Thema Digital Religion, also religiöse Kommunikation in Netzwerken, um auch mal zu sehen, was passiert eigentlich da in diesen Zusammenhängen. Und schließlich ein letzter Punkt, was kann der Religionsunterricht leisten und was kann er eben auch nicht leisten? Ich denke tatsächlich, je länger ich mich mit bildungstheoretischen Fragen beschäftige, und da kommt nun wieder der Politikwissenschaftler, aber vielleicht auch der Theologe zum Vorschein, je länger ich mich damit beschäftige, desto stärker merke ich und denke ich auch, es geht letztlich auch bei Bildung immer um die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und die Gerechtigkeitsfrage ist nicht zu trennen von den gesellschaftlichen und den ökonomischen Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch kein Zufall, dass Gesellschaften, in denen es ökonomisch hohe Stabilität gibt und vice versa, Gesellschaften, in denen es sehr geringe ökonomische Stabilität gibt, auch gerade am Thema Religion sich massivste Konflikte entzünden. Und insofern müsste man eigentlich sagen, ist die Bildungsfrage oder die Frage nach interreligiöser Bildung gar nie zu denken, ohne auch die Kritik an bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, die entweder diese Konflikte bewusst befördern oder dazu führen, dass Menschen meinen, qua Religion sich sozusagen wie auch immer fundamentalistisch gewalttätig oder in ähnlicher Richtung zu bewegen. Also von daher ist Bildungspolitik immer auch Politik in eminentem Sinn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Thomas Schlag. Ich mache mal eine kleine Provokation. Der Gesetzgeber sagt, wir ändern was. Wir wollen die interreligiöse Bildung und deswegen schreiben wir ab sofort vor, dass Religionsunterricht immer gemacht werden muss unter Beteiligung mindestens zweier Theologen aus unterschiedlichen Religionen. Kommen wir dann zur interreligiösen Bildung?
Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich, bin froh, dass du das auch identifizierst an der Stelle so, dass wir einen nicht geringen Streit um die Frage haben, man könnte es akademisch unter dem Titel der Deutungsmacht stattfinden lassen. Ich komme gerade von der Tagung zurück, da ging es 3 Tage lang um Deutungsmacht. Es ist so, dass der konfessionelle Religionsunterricht natürlich in der ganzen Reihe von Bundesländern und Landeskirchen immer noch als so eine Art Exklusivmodell verstanden wird. Es ist kein Zufall, dass eines der ersten Modellprojekte des Islamunterrichts in Bayern stattfand. Jetzt sagt man, ja, warum denn ausgerechnet Bayern? Da ist doch alles noch im Lot und so weiter. Ich will nicht verhehlen, dass die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts in diesem Sinne von Absatz 3 auch dazu dienen sollte, den bisherigen konfessionellen zu stabilisieren. Also sozusagen, bevor alles irgendwie unerkennbar nur noch allgemein religiös wird, sichern wir den konfessionellen auch dadurch, dass wir den islamischen einführen. Das ist ein bildungspolitisches Argument. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir eine Reihe von Bundesländern, aber auch vor allem im internationalen Vergleich, eigentlich ist Deutschland die Ausnahmesituation mit dem Konfessionellen, muss man einfach klar sagen. In den allerüberwiegendsten anderen Ländern haben wir so etwas wie ein Modell des Teaching About, also kein Teaching In, das ist immer so unter dem Begriff, wird sozusagen dieses Konfessionsmodell firmiert darunter, sondern ein Teaching About. Also so eine Art Religionskunde, Multi-Faith Religion, also dort, wo sozusagen genau die Pluralität da ist, zu sagen, wir machen einen überkonfessionellen, weit von den Kirchen entfernten, neutralen Religionsunterricht, um genau da zusammenzuführen, was zusammengehört. Ich finde es tatsächlich, ich glaube, dass die Zukunft je länger, desto mehr im Ineinanderwachsen dieser unterschiedlichen Traditionen besteht. Jetzt sagen allerdings die Muslime, vielleicht nicht zu Unrecht, wir müssen erstmal für uns selbst im Unterricht gucken, was denn unsere eigene Identität ist. Die Katholiken sagen das auch und die Protestanten sagen das auch. Es gibt insofern eine ganze Reihe von Modellen eines sogenannten konfessionell kooperativen Religionsunterrichts. Tübingen hat, Baden-Württemberg überhaupt, hat das hier eingeläutet. Es gibt in Niedersachsen inzwischen solche Projekte. wo man sagt, auf Zeit oder punktuell spannen wir zusammen. Katholisch und evangelisch, evangelisch und muslimisch, wie auch immer. Da ist unglaublich viel in Bewegung. Was ich gerne vermeiden würde, und da bin ich nur ein bisschen gebranntes Kind, wir haben, die Schweiz ist nun ein Land, in dem schon aus auch langen, langen Traditionen der Religionsunterricht streng genommen nie kirchlich-konfessionell war, schon seit 1830. Starken Liberalität des Staates, mit einer starken Religionsdistanz und Kritik von vornherein. Aber es gibt Religionsunterricht. Der Religionsunterricht ist aber ein religionskundlicher Unterricht, der sozusagen von den Sachen her denkt. Der hat nun das Problem, dass er streng genommen diese persönliche Auseinandersetzung mit Fragen von Glaube, Religion, Ritus, Praxis, Menschenrechten immer sozusagen bis zu einer gewissen Ebene führt und dann ist Schluss. Das halte ich pädagogisch für kurzschlüssig, weil da streng genommen nichts passiert, bis auf Information, Information, Information. Aber ich glaube tatsächlich, wir werden, wenn die Deutungsmacht auch der Kirchen da noch weiter sich ändert, vielleicht nachlässt, werden wir je länger, desto mehr zu so einem Modell kommen. Letzte Bemerkung dazu, es ist noch paradoxer als beim Thema interreligiös, beim Thema Inklusion. Eine Reihe von Vertretern der Religionspädagogik vertreten vehement die Idee eines inklusiven Religionsunterrichts, also im Blick auf wirklich Inklusion jetzt als ein sozialpädagogisches, anthropologisches Thema. Aber zu diesem, ich sage es ein bisschen kritisch, zu diesem Inklusionsparadigma gehört die eigene Konfessionalität dann nicht. So. Wir sind in Bewegung und ich glaube, wir werden hoffentlich auf ein Modell kommen, wie es in England, in Skandinavien jetzt auch erprobt wird, eines überkonfessionellen und hoffentlich trotzdem persönlichkeitsorientierten Religionsunterrichts im Sinne einer Religionsbildung und einer Allgemeinbildung, hoffe ich.
Ist denn jetzt der Wert die Religion, also der Wert des Westens, oder ist es die interreligiöse Bildung?
Nochmal.
Ist der Wert des Westens
ja
die Religion oder jetzt die interreligiöse Bildung?
Ja. Uff. Ich sage mal so, ich glaube, der Wert des Westens besteht darin, dass wir uns mit dem Thema Religion unserer eigenen Tradition nach nur in einem aufgeklärt, vernunftorientierten Sinne auseinandersetzen können. Das würde ich als den Wert des Westens oder des westlichen Religionsverständnisses bezeichnen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Es gibt natürlich, ich habe es ja angedeutet, eine ganze Reihe von Bewegungen, auch gegenwärtig. Für die spielt im Zusammenhang des Themas Religion, Vernunft, Aufklärung und Hermeneutik keine große Rolle. Selber vor einiger Zeit es erlebt, als ich in Jerusalem war und stand dann in der Grabeskirche und als Theologe und Hermeneut, es wird einem dann erzählt, da war der Stein und da ist er sozusagen gegen den Himmel aufgefahren und so weiter. Mit großem Pathos wird man da durchgeführt. Und als Hermeneut denkt man die ganze Zeit, wie ist es zu dieser Überlieferung gekommen? Wie wirkmächtig waren die Kräfte, die diesen Stein und diesen Ort jetzt zum Ausgangspunkt dieser Geschichte gemacht haben? So denkt der Hermeneut. Um mich herum war eine Gruppe von, ich glaube, US-amerikanischen, so eine christliche Gruppe. Die haben alle angefangen, um diesen Stein herum, die hatten auch so T-Shirts, gelbe T-Shirts, Jesus is Savior. Die standen, haben sich um den Stein gruppiert und haben alle angefangen zu beten. Und zwar, weil klar war, that's the spot. Ich kann so nicht denken oder beten oder ich weiß nicht, ich hoffe, ich desillusioniere Sie jetzt nicht, aber ich denke, es gibt gute Gründe dafür, dass wir uns als europäische Religionsangehörige immer auch mit historisch-kritischer Vernunft, mit Kritik, mit Eigenständigkeit, mit Mündigkeit uns diesen Überlieferungen widmen. Das halte ich für eine Qualität des westlichen Bildungs- und Weltverständnisses sogar.
Ja, meine Frage zielt im Grunde darauf. Ich glaube, der Unterschied liegt womöglich darin, dass im Westen eine wissenschaftliche Theologie ausgebildet wurde, ja? Die sich als Theologie nicht versteht als sozusagen reine Dienerin des Glaubens, sondern eine Erforscherin der Glaubensdinge.
Genau.
Ja. Und da sehe ich den entscheidenden Unterschied.
Ja. Ist tatsächlich so. Also wir haben ja schon im 18. Jahrhundert kommt es zu einer Folgen, also schon Ende des 17. Jahrhunderts, zu einer folgenschweren Unterscheidung innerhalb der westlichen Religionstheorie, nämlich zwischen Religion und Theologie zu unterscheiden. Religion, dann im 18. Jahrhundert, als die mit Schleiermacher die Frömmigkeit, das subjektive Gefühl, die individuelle Religiosität und so weiter, ganz deutlich unterschieden von der, erstens mal von der Kirche sowieso, aber dann auch von der Theologie als wissenschaftlicher Auseinandersetzung damit. Und dieses kritische Element ist tatsächlich ganz maßgeblich für unsere Annäherung an Religion. Übrigens interessanterweise, und das habe ich jetzt so hier nicht gesagt, aber das macht mir wiederum Hoffnung, dass auch der interreligiöse Dialog auf der Ebene der Wissenschaft funktionieren kann. Wir haben seit wenigen Jahren, aber jetzt sehr stark, Lehrstühle für islamische Theologie in Deutschland, in Nürnberg, in Frankfurt, in Tübingen. Wir haben im Moment eine Gastprofessur in Zürich für islamische Theologie. Es gibt in Potsdam ein Institut für jüdische Theologie, Heidelberg auch. Das heißt, interessanterweise, auch wenn der Theologiebegriff noch nicht wirklich abgegolten ist und so, aber auch Vertreter anderer Religionen, zumindest der monotheistischen Religion, argumentieren und labeln sich inzwischen selbst mit dem Begriff der Theologie, was ich spannend finde. Der Lackmustest entsteht immer dort, wie gehen wir tatsächlich mit der Interpretation der Schriften um und wie gehen wir sozusagen damit um, dass Koran und Torah natürlich aus unserer Sicht auch historisch gewachsene, in sich plurale Dokumente sind, also die unmittelbare Inspiriertheit der Schrift, wie wir sie ja bis ins 17. Jahrhundert auch im Protestantismus haben. Das haben sie natürlich im Islam in breiten Strömungen immer noch. Das ist unantastbar, das ist Gottes unmittelbares, durch Mohammed auf uns gekommenes Wort. Da werden natürlich Konflikte zu führen sein. Aber die muss ich auch mit meinen evangelikalen Studierenden führen, wenn ich welche habe, und ich habe sie. Da muss man auch, die müssen auch auf die Welt kommen, wie man mit Überlieferung umgeht.
Bitte. Dann ganz kurz, ich werde die Frage wiederholen für die Aufnahmen.
Ja.
Bitte.
Es ist nicht schriftlich vernachlässigt gewesen, dass man islamische Religionslehrer so spät überhaupt ausbildet. Genau. Das hätte man viel früher machen müssen.
Ja.
Damit man nicht nur an den Moscheen diese Ausbildung macht oder diesen Glauben vermittelt, sondern auch neutraler.
Ich würde sagen, als Staatsaufgabe, so meinen Sie es wahrscheinlich, ja, als Staatsaufgabe Religionslehrer ausbilden müssen für den Islam und für den islamischen Religionsunterricht im Rahmen der staatlichen Garantie, die wir gesehen haben, implementieren müssen an den Schulen.
Ja, Sie haben natürlich recht. Ich meine, streng genommen ist die ganze Entwicklung hin zu einem islamischen Religionsunterricht natürlich, wenn Sie es mal unter der Maßgabe der Integration dieser Menschen anschauen, hätte man die streng genommen schon vor 40 Jahren beginnen müssen. Also wenn wir nun immer auch sagen, Integration ist das zentrale Element für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, dann ist das jetzt ja quasi, die Einrichtung ist ja fast so ein bisschen, wie kommt einem wie Ultima Ratio vor. Man reagiert jetzt eben darauf, weil man so den Eindruck hat, jetzt müsste man wirklich. Die Standards sind natürlich jetzt an der Stelle zu Recht auch durch die Universitäten gesetzt, die Lehrerausbildung an den Universitäten, wobei ich auch höre, das sage ich jetzt so sehr, wir sind ja quasi unter uns, weiß von verschiedenen Ausbildungseinrichtungen, dass immer noch nach wie vor auch bestimmte muslimische Studierende in diesen Religionsunterricht rein wollen, weil sie auch eine dezidiert missionarische Absicht haben. Mir hat neulich eine Kollegin gesagt, an einem Lehrstuhl für islamische Theologie, ich sage jetzt nicht wo, die sagt, sie hat eine Tochter mit 8, 9 Jahren und ist selber Muslima und hat nun ihre Studentinnen dort. Sie sagte, zu diesen Studentinnen, wenn die mal ausgebildete islamische Religionslehrer bringen, zu denen würde ich meine Tochter nicht geben. Ist auch interessant. Also, das ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Es gibt auch evangelische Religionslehrer, zu denen würde ich meine Söhne nicht geben. Gut, auch das haben wir. Aber interessant war, was die Kollegin mir beschrieben hat, dass insbesondere diese jungen Frauen, die Studentinnen an dieser Hochschule, an dieser Universität, in einem massiven, massiven Rollenkonflikt sind, wer sie denn jetzt nun eigentlich sind, selber. Weil sie sozusagen nach staatlichen Anforderungen dieses Fach erteilen sollen, sie sollen sich mit diesem Saphir oder anderen Lehrmitteln auseinandersetzen und kommen aus einer Tradition, in der sie auch natürlich anders geprägt sind, nicht selten. Also da entstehen unglaubliche Konflikte. Das heißt, diese Entwicklung, die Sie zu Recht sagen, warum ja erst jetzt, führt jetzt dazu, dass in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf einmal Anpassungen notwendig werden. Das ist ja dasselbe wie für den Islam. Jetzt sagen wir alle, der Islam müsste ja auch aufgeklärt werden. Ja, liebe Güte. Wir hatten ja nun auch 350 Jahre Zeit. Und wenn Sie sich mal die Frauenbilder des Protestantismus bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts angucken, da wird es Ihnen aber ganz gruselig. Da sind Sie zum Teil auch nicht weit weg und von sagen wir mal, bestimmten wirklich auch verbohrten christlichen Strömungen und so weiter, inklusive vieles dessen, was sie heute so für selbstverständlich halten. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also die ganze Debatte um Homosexualität beispielsweise, jetzt sagt man, ja, die Kirchen sind ja auch für Homosexualität oder so. Das sind jetzt 10 Jahre, wenn überhaupt. Seit sich irgendeiner mal aus dem Mauseloch wagt von den Bischöfen und sagt, ja doch, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und jetzt sogar Segnung und dann wahrscheinlich irgendwann auch Trauungen zum Teil, ja schon. Und jetzt kommen die Kirchen und sagen, ja, wir gucken mal, wie aufgeklärt wir sind sogar für gleichgeschlechtliche Partner, das ist Teil unserer christlichen Tradition, wird jetzt gesagt. Jetzt haben wir 500 Jahre Reformation dann nächstes Jahr, also nach 490 Jahren hat man es geschafft, sozusagen in der Gegenwart anzukommen. Und insofern finde ich, sollte man anderen nicht vorwerfen, dass Stichwort Menschenrechte, wann fangen die beiden großen Kirchen weltweit an, das Thema Menschenrechte positiv aufzunehmen? Mit Johannes dem 23. 1963. Da beginnt erstmals eine konstruktive Debatte über die Menschenrechte innerhalb der katholischen Kirche. Protestantismus, weiß man nicht genau, wann das losging, aber später. So viel zum Thema, wie viel Zeit man jetzt wem eigentlich auch gibt.
Wir haben 3 Wortmeldungen, denen ich nur wenig Zeit gebe. Ich habe sie gesehen, ich mache nämlich pünktlich Schluss. Sie müssen sich beeilen, deswegen, Sie waren der Erste. Schaffen Sie es.
Ja.
Also Sie weisen darauf hin, dass es in...
Es gibt so viele Richtungen,
ja.
Und unsere Urkirchen hatten eine ganz andere Art von Religiosität gehabt, als das, was später in den Moscheen, die ja mit arabischem Geld errichtet wurden, geprägt wurden.
Ich greife das auf, also Sie weisen darauf hin, es gibt sehr viele islamische Strömungen. in Abhängigkeit mit der verschiedenen Zuwanderung haben wir da unterschiedliche Einflüsse zur Kenntnis zu nehmen, plus unterschiedliche Finanzierung.
In der Tat, also das ist auch die große offene Frage, wer wird unter den muslimischen Gemeinschaften eigentlich das Sprachrohr oder wer wird die Vertretung sein? Völlig ungeklärt, jedenfalls bisher, da müssen sich streng genommen die Muslime jetzt bewegen. Das ist dann kann man aber nicht sagen, wir erlauben euch das nicht oder wir machen es euch nicht möglich, den islamischen Religionsunterricht, das ist die Pflicht ist der Religionsgemeinschaft, ganz klar.
Sie waren als Zweite dran, ja. Ihre Frage, können Sie bitte ein bisschen kürzer fassen, weil es wird ein Co-Referat, das möchte ich jetzt nicht mehr hören.
Gibt es inzwischen auch, ja, gibt es auch.
Also, ob Saphir auch für die Grundschulklassen eingesetzt wird, das ist Ihre Frage, die Antwort war ja. Ihre Frage noch, kurz und knackig, Entschuldigung, aber ich möchte ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Können Sie eine Frage formulieren?
Es dauert nicht lange. Was ich sagen, Islamlehrer werden sowieso nicht in der Moschee ausgebildet, wollte ich gerade eben sagen. Die werden in der Universität ausgebildet, zur ersten Meldung, zur zweiten Meldung. 100% richtig mit dem Rheinland-Pfalz-Geschichte. In Bayern gab es nämlich auch schon sehr, sehr lange Islamunterricht, schon früher. Und da waren die Lehrer normalerweise aus der Türkei und die waren staatlich
aber sehr schnell.
Ist das jetzt, also da steht jetzt dann, ist die Bildung, also ist die Religion der Bildung was wert? Ich weiß nicht, ob ich bin ein bisschen später gekommen, ist das jetzt was wert?
Ist die religiöse Bildung etwas wert? Das wollen Sie wissen, ob da eine Antwort gefunden wurde in dem Vortrag.
Ja, ist Religion der Bildung wert, ist ja sozusagen genau der Punkt. An der Stelle ist es in der doppelten Spannung auch gemeint. Ich glaube tatsächlich, Religion ist sogar der Bildung notwendig, völlig klar. Und Bildung ist letztlich aus meiner Sicht an der Stelle, wenn es um den Konflikt oder den Dialog der Religionen geht, auch unbedingt notwendig. Ich will das auch nicht sagen verlängern, aber nur den Einsatz im Sinn der Zustimmung, was die Sprache angeht. Ich halte es für ein Problem, dass wir Religionsvertreter in Moscheen und wo auch immer haben, die nicht in der Lage sind, schon in derselben Sprache sich zu unterhalten, weil wie soll da ein Dialog tatsächlich funktionieren? Das ist eine Schwierigkeit, wobei eben die Studierenden des islamischen Religionsunterrichts natürlich jetzt, das ist dritte Generation, da stellt sich die Frage für die Schule in der Regel nicht. Aber für die häusliche und familiäre natürlich schon.
Jetzt haben wir wirklich Schluss. Es tut mir leid, Sie müssen dann früher in die Diskussion einsteigen. Ich danke Ihnen sehr, Ihnen allen und Herrn Schlag. In der nächsten Woche haben wir Ernst-Peter Fischer da, der Ihnen was über Werte und Weisheiten der Wissenschaft der Westlichen erzählen wird. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Herzlichen Dank.